Jetzt geht's endlich los. Herzlich willkommen zum Podcast Mehr als Pflege der Diakonie Hamburg. Mein Name ist Martin Wlöff. Ich arbeite im Diakonischen Werk im Fachbereich Pflege und Senioren, bin dort Geschäftsführer der Hamburger Angehörigenschule und auch Pflegefachkraft. Ganz kurz vorneweg, worum soll es hier eigentlich gehen in diesem Podcast und was wird euch hier zukünftig erwarten? Das Thema Pflege, und das müssen wir einfach nochmal ganz deutlich sagen, ist eben nicht nur in Pandemiezeiten eine der größten Herausforderungen unserer alternden Gesellschaft. Das ist vielen, die mit Pflege zu tun haben, auch bewusst. Aber wir möchten hier in diesem Gespräch Menschen aus der Pflege zu Wort kommen lassen und ihre Arbeit und den Wert ihrer Arbeit herausstellen, ein realistisches Bild aus diesen Bereichen zeichnen, also eben auch ambulant, stationär, teilstationär, über alle Bereiche der Pflege. Was läuft gut, aber auch was läuft weniger gut? Ja, und wie ticken die Leute in der Pflege? Was treibt sie an? Und in welchem Bereich sind wir unterwegs? Und was wünschen sie sich für ihre Arbeit? Darum soll es hier gehen. Und hierzu begrüße ich meinen ersten Gast.
Seit 16 Jahren ist es für Saskia Schorle zu Hause, das Seniorenzentrum St. Markus in Hamburg. Gekommen, um zu bleiben, das ahnte sie in ihrer Ausbildung noch nicht, aber sie ist geblieben. Weil die Arbeit in der Pflege mehr ist als ein Job.
Die Menschen macht das besonders, ja, dieses Arbeitsfeld. Sowohl die Kollegen und Kolleginnen als auch die Bewohner. Ganz klar, dieses enge Miteinander, also dass man eigentlich nur was erreichen kann, wenn man zusammenarbeitet, gerade in der stationären Pflege.
Für sie bedeutet diese Gemeinschaft Familie. Und das stärkt sie nicht nur für den kraftvollen Arbeitsalltag. Was ihr Halt gibt?
Meine Tochter. Meine Tochter privat und in meinem Beruf natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, ganz klar.
Die 36-Jährige hat eine starke Laufbahn hinter sich. Gestartet in der Altenpflege, alleinerziehende Mutter und seit einem halben Jahr Pflegedienstleiterin. Und das macht sie mit viel Liebe zum Beruf, aber vor allem zu den Menschen. Für sie Leidenschaft.
Ich glaube, was uns ausmacht, ist der Zusammenhalt und dass wir eigentlich nur noch mehr wachsen jetzt in solcher Zeit, wo wir aufeinander einfach viel mehr angewiesen sind.
Ein Job in der Pflege bedeutet für sie
eben nicht nur die Begleitung auf dem letzten Weg, bis irgendwann das Leben zu Ende ist, sondern vor allem den Menschen irgendwie noch ein paar schöne Jahre zu bereiten, einfach mit ihnen zu leben.
Wie sie auf die Pflege in Corona-Zeiten blickt und Job und Familie unter einen Hut kriegt, dazu ist sie heute zu Gast bei Mehr als Pflege.
Saskia, schön, dass du da bist. Hast du es gut gefunden hier?
Hallo Martin. Ja, ich bin mit dem Taxi gekommen. Der Taxifahrer hat es gut gefunden.
Nicht schlecht. Ja. Gleich ins Taxi, weil du öffentliche Verkehrsmittel meidest im Moment.
Ja, genau. Okay. Genau. Also ich versuche natürlich, meine Kontakte zu reduzieren und bin deswegen mit dem Taxi heute hier.
Alles klar, jetzt werden wahrscheinlich alle denken, was für ein Luxus, wie kann die das machen? Das hat, glaube ich, in erster Linie was mit deinem Job zu tun.
Genau.
Okay, stationäre Pflegeeinrichtung heißt, genau. Wir müssen jetzt einmal über das Thema Corona reden, auch wenn du es wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, seit einem Jahr jetzt auch schon. Kurz zur Information, wir nehmen im Januar auf, Mitte, Ende Januar. Heute treten, glaube ich, die neuen Regelungen für diesen erweiterten Lockdown in Kraft bis Mitte Februar. Aber diese Ausstrahlung ist erst im März, sodass Sie hier als Zuhörer auch einordnen können, wie in welcher Situation wir hier gerade sind und in welcher Situation du auch in deiner Einrichtung bist. Wie läuft es da gerade aktuell?
Unseren Bewohnern und unseren Kollegen geht's gut. Also wir haben das letzte Jahr ganz gut überstanden, Gott sei Dank. Ja. Wir haben jetzt vor einer Woche die erste Impfung erhalten, die natürlich auf freiwilliger Basis war. Irgendwie. Und aber Stand heute, uns geht's gut.
Ist das, hat man das Gefühl, dass das so ein Aufatmen ist bei euch? Also jetzt, wo das Impfteam da war und irgendwie alle, die wollten, gesagt haben, okay, endlich geht's los. Und hat das sowas wie von, okay, wir haben es bald geschafft?
Zum Teil. Also es ist unterschiedlich. Also natürlich, wer geimpft worden ist, der ist vermutlich vor schwerer Erkrankung geschützt. Das wissen wir. Aber natürlich können wir weiterhin Überträger sein, auch wenn wir geimpft worden sind. Und von daher gehen wir schon davon aus, dass die Maßnahmen einfach auch in Zukunft weiter bestehen bleiben in unserer Einrichtung und sich nichts ändern wird.
Okay, das heißt also, du sagtest gerade, die Maßnahmen bleiben erstmal alle bestehen. Das heißt, ihr habt eine sehr, sehr strenge Besuchsregelung, ihr müsst nach wie vor testen. Da wird es erstmal auch gar keine Veränderungen geben, was das angeht, richtig?
Davon gehen wir aus, ja. Genau.
Es gab ja im letzten Jahr einen Fernsehbeitrag, ich glaube sogar einen Nachrichtenbeitrag über eure Einrichtung. Und zwar musst du gleich mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Es ging um einen Angehörigen, der lange verheiratet war und die Ehefrau lebt bei euch, schon einige Jahre. Und der war total verzweifelt, weil es eben auf einmal hieß, von einem Tag auf den anderen Besuchsverbot in Pflegeeinrichtungen. Und das war so ein total emotionaler Beitrag, der auch in Social Media mehrfachs geteilt wurde und so irgendwie alle richtig berührt hat. Wie geht's denn den beiden?
Ja, den beiden geht's gut. Ja. Dieser Ehemann unserer Bewohnerin wohnt tatsächlich auch bis heute noch in unserer Einrichtung. Wir haben bei uns die Möglichkeit, da wir Gästezimmer vermieten schon seit vielen Jahren irgendwie, und da konnten wir ihm einen zur Verfügung stellen. Von daher lebt er auch noch bei uns, auch aus Angst einfach, dass die Pflegeeinrichtungen wieder geschlossen werden und er dann möglicherweise nicht mehr reinkommen könnte.
Das heißt, ihr wart ganz pragmatisch und habt einfach gesagt, okay, komm, ehe wir jetzt hier komplizierte Regelungen haben, ziehen Sie einfach ein. Wir kriegen das hin, noch ist Platz und das ist ja schön. Ja, also das ist ja, da, ich glaube, da gab es auch noch mal einen Beitrag darüber, dass er da jetzt wieder da bei euch lebt.
Genau. Am Anfang waren es ja auch zwei Ehemänner, mittlerweile ist einer aber wieder ausgezogen und kommt aber regelmäßig zu Besuch, aber beiden Familien geht's gut.
Ja. Mhm. Wie groß ist denn eure Pflegeeinrichtung? Also wie viele Wohnbereiche oder Bewohnerplätze habt ihr?
Also wir haben vier Wohnbereiche bei uns, wovon ein Wohnbereich für speziell demenziell erkrankte Menschen ist. Und wir haben 116 Bewohner und davon sind allerdings noch drei Kurzzeitpflegeplätze.
Ah, okay. Mhm. Das ist ja schon auch eine größere Einrichtung.
Ja, das kann man so sagen. Ja.
Keine kleine Einrichtung. Es gab auch, das wollte ich dich nochmal fragen, es gab ja im letzten Jahr so eine Aktion von der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit, die nannte sich Hoffnungsbriefe. Und es gab ja ganz viel Aktionen, als diese Pandemie gestartet hat, mit Anerkennung geben, Leute nicht alleine lassen. Und diese Aktion nennt sich Hoffnungsbriefe und die ist total durch die Decke gegangen. Also da sind über 6000 Briefe angekommen für Menschen in Pflegeeinrichtungen, die eben erstmal keinen Besuch bekommen konnten, also wo eben nicht die Ehemänner einziehen konnten und es da so pragmatische Lösungen gab. Ihr habt da, glaube ich, auch mitgemacht als Einrichtung. Kannst du mal erzählen, wie so die Resonanz war? Also wie war die Reaktion?
Die war ganz toll. Also gerade für die Bewohner, die keine Angehörigen haben oder wo eben auch die Angehörigen während dieser Schließungszeit, als die Pflegeheime geschlossen worden sind, keine Möglichkeit hatten, Kontakt zu ihren Angehörigen aufzunehmen, war das toll. Also auch wenn sie die Menschen nicht kannten, aber trotzdem haben sie sich verstanden gefühlt und ernst genommen in dieser Situation. Und wir haben auch Bewohner gehabt oder Bewohnerinnen, die dann auch zurückgeschrieben haben an diejenigen.
Und das, also sind richtig Kontakte entstanden.
Ja, total, genau. Und wir haben auch lange Zeit, also auch als die Pflegeheime schon wieder offen waren, hatten wir auch immer noch einige Briefe liegen irgendwie und haben das noch über einen längeren Zeitraum eben strecken können, auch das den Bewohnern zukommen zu lassen.
Erinnert mich auch so ein bisschen an das, was man früher gemacht hat, als es noch keine E-Mail und Computer gab, dass man so Brieffreundschaften hatte, ne? Und dann sich dann immer Briefe geschickt hat mit den Freunden aus dem Ferienlager oder sowas. Ja, und es so Kettenbriefe auch gab.
Ja, genau.
Ja, prima. Also finde ich richtig gut, dass das... Also Leute, wenn ihr mal Briefe schreiben wollt, gerne an Pflegeeinrichtungen. Ich glaube, die freuen sich dann auch Menschen, die sonst weniger Kontakt haben oder eben auch jetzt durch die Pandemie weniger Besuch bekommen und da in der Situation sind. Wie geht's deinen Kollegen im Moment?
Ja, ich glaube, es ist für alle eine schwierige, anstrengende Zeit, sehr herausfordernd. Ja, also es sind harte Momente, ganz, ganz klar. Also auch wir hatten Verdachtsfälle in unserer Einrichtung, was auch dazu führte, dass wir vorübergehend mal geschlossen waren. Das sind immer besonders angespannte Situationen, bis dann da so Ergebnisse vorliegen und wie es weitergeht. Also, das heißt, aber die Stimmung ist einigermaßen gut. Ja.
Das heißt aber auch, dass eben die Kolleginnen und Kollegen, aber du eben auch als Pflegedienstleitung, ihr seid wahrscheinlich permanent in so einer Hab-8-Stellung.
Ja, durchgängig. Also man muss eigentlich sagen, seit März 24 Stunden am Tag sind wir irgendwie auf Abruf und bereit.
Okay.
Genau, und müssen natürlich auch relativ flexibel irgendwie reagieren auf manche Situationen, die ja für uns auch neu sind.
Ja, klar. Ja. Gab es Leute, die gesagt haben, boah, ich kann das gar nicht mehr, ich brauche meine Auszeit oder so? Oder sind alle... Halten durch.
Es halten alle durch, aber es natürlich, es, wir alle haben schon mal einen Moment gehabt, wo wir gesagt haben, also wir können nicht mehr und natürlich, aber wir sind alle noch dabei und halten zusammen.
Okay. Ja. Ja, ist ja, manchmal sind es ja so, gerade so Krisenzeiten, da mobilisiert man dann doch irgendwie nochmal Energie, wo man vorher dachte, ja, weiß ich gar nicht, wo ich die herholen soll. Aber schön, wenn du sagst, es schweißt uns auch zusammen als im Kollegenkreis. Mhm. Ja, ich würde aber gerne ja nochmal über das eigentliche Thema heute auch sprechen. Ich möchte mit dir sprechen, wieso du dich entschieden hast, Altenpflegerin zu werden. Also wie bist du in die Pflege gekommen und was hat dich da bewegt, da in diesen Weg einzuschlagen?
Ich habe nach meinem Fachabitur tatsächlich keinen Studienplatz bekommen und wollte aber sinnvoll die Zeit überbrücken, bis ich dann hoffentlich mal einen bekomme. Und habe mich dann damals dafür entschieden, FSJ zu machen. Das habe ich ein halbes Jahr in einer Tagespflege absolviert. Und habe da einen ganz tollen Kontakt zu einem ehemaligen Tagespflegegast hergestellt, irgendwie, der mir total ans Herz gewachsen ist. Und habe mich dann, nachdem ich dann auch nach diesem FSJ immer noch keinen Studienplatz hatte, dafür entschieden, einfach in die Ausbildung zu gehen und diese Altenpflegeausbildung zu machen. Tatsächlich eigentlich auch ursprünglich mal geplant, nur als Überbrückung.
Ja.
Und aber irgendwann.
Und jetzt bist du voll verhaftet.
Genau.
Ja. Okay. Ja. Okay, also genau. Du hattest gar nicht, also es war eigentlich gar nicht so der Wunsch, ach super, das ist ein toller Job, in den möchte ich gehen, sondern in erster Linie stand, okay, ich muss arbeiten, weil ich warte auf meinen Studienplatz.
Ja, genau. Und ich wollte eben was Sinnvolles tun, das war mir wichtig. Okay. Und von daher bot sich das natürlich dann an. Nee, aber ich habe mich tatsächlich vorher nicht mit der Altenpflege beschäftigt.
Ja, okay, so reingeschlittert.
Ja.
Okay. Was wolltest du studieren?
Sozialpädagogik,
okay, ja, also auch genau. Was mit Sinn.
Auch was mit Sinn, genau, und mit Menschen.
Okay.
Ja.
Großartig. Mhm. Und dann hast du Altenpflegerin gelernt, gleich in der stationären Altenpflegeeinrichtung, da wo du jetzt bist?
Ja, genau, im Seniorenzentrum St. Markus habe ich meine Ausbildung gemacht.
Ach, du bist da sozusagen groß geworden.
Ja.
Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also nach der Ausbildung war, also bei mir war das so immer so ein Thema, ich muss auf jeden Fall den Job wechseln, beziehungsweise das Krankenhaus wechseln oder die Einrichtung oder auch nur die Station, weil sonst bleibst du da immer der ewige Auszubildende. Mhm. Kennst du auch diese Diskussion?
Ja, das kenne ich. Also ich habe tatsächlich dann auch irgendwann zumindest den Wohnbereich mal intern gewechselt. Ja. Das ist, glaube ich, auch gut, dass man da mal andere Teams kennenlernt irgendwie. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt für mich, ich muss die Einrichtung wechseln.
Okay. Mhm. Ja, also das ist so dieses, aber du hattest dann auch nicht das Gefühl, du bleibst immer Azubi denn da.
Nein, nicht. Überhaupt nicht.
Mhm. Ja, und jetzt bist du da die Chefin, ne? Also
die kleine Chefin.
Es gibt eine große Chefin. Die kleine ist die Pflegedienstleitung und die große ist die Einrichtungsleitung.
Ja, genau.
Die vorher, glaube ich, auch Pflegedienstleitung war.
Ja.
Ja, schön.
Ja.
Das heißt aber, du hast jetzt einen ganz anderen Aufgabenbereich, als du ihn vorher auf dem Wohnbereich hattest. Mhm. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie so vorher dein Alltag aussah, bevor du dich dann entschieden hast? Das werde ich dich auch noch fragen, wie du denn in die Führung kommst oder warum du in die Führung gegangen bist. Wie war denn da so dein Arbeitsalltag früher?
Ja, ich habe in der Pflege im Schichtdienst gearbeitet ich war einfach nah an unseren Bewohnern dran. Also ich habe die Versorgung übernommen der Bewohner, Medikamentengabe, also alles, was dazu gehört. Genau.
Und bist dann zwischenzeitlich Wohnbereichsleitung geworden, nehme ich mal an.
Ja, genau. Also ich bin erstmal die stellvertretende Wohnbereichsleitung geworden. Ich habe so ein bisschen schon jede Stufe mitgenommen. Stellvertretende Wohnbereichsleitung, dann in die Wohnbereichsleitung und jetzt in die Pflegedienstleitung, genau.
Also alle Hierarchiestufen letztlich durchgegangen.
Mhm, ja,
Warum?
Warum? Also eigentlich habe ich die Weiterbildung, die man dafür brauchte, eben für die Wohnbereichsleitung oder jetzt auch für die Pflegedienstleitung, eigentlich von mir aus damals bin ich die angegangen. Also einfach, weil ich mich weiterbilden wollte. Ich wollte ganz gerne noch nicht nur diese Ausbildung haben, sondern auch was für die Zukunft, weil ich für mich entschieden habe, ich kann nicht mit 60 noch in der Pflege arbeiten.
Mhm, okay.
So, das war auch so ein bisschen der Hintergedanke dabei, weshalb ich diese Weiterbildung angegangen bin. und habe diese Weiterbildung aber noch während meiner Tätigkeit damals als Altenpflegerin, also als Pflegefachkraft, gemacht und bin dann aber quasi in diese Leitung auch so reingeschlittert, weil es sich gerade so ergeben hat.
Ah,
mal
okay.
Wieder.
Das ist so, ja. Also der rote Faden durch dein Berufsleben,
ja.
Das hat sich so ergeben.
Ja, es hat sich so ergeben. Genau.
Ja,
und das war jetzt auch mit der Pflegedienstleitung auch so. Ich hatte die Weiterbildung schon angefangen als Wohnbereichsleitung noch. Und nun gab es ja eben diesen Wechsel bei uns in der Einrichtung. Von daher, ja.
Okay, den Wechsel gab es, weil ich habe so ein bisschen Insiderwissen, das muss ich die Leute mal mitnehmen, dass euer Einrichtungsleiter in den Ruhestand gewechselt ist.
Genau, ja, richtig.
Okay, langjährig. Genau.
Ja.
Und dann hat eure ehemalige PDL gesagt, ich mache dann jetzt hier die Einrichtungsleitung und Saskia, ich nehme dich mit als PDL. Ist das so gewesen?
Ja, so ist das gewesen.
Okay. Genau. Also das heißt, du hast auch mit deiner Einrichtungsleitung, also mit der großen Chefin, wenn man das so sagen will, einfach auch eine sehr, eine Chefin, die dich sehr fördert, oder?
Ja, absolut.
Okay.
Ja, ganz klar, ja.
Und aber wenn du sagst, ich bin eigentlich in die Leitung so mehr oder weniger reingeschlittert, hat es für dich so einen selben Effekt gehabt, wie du in die Pflege gekommen bist? Also, dass du gesagt hast, eigentlich ist es nicht geplant, aber das, was ich da tue, ist so gut oder so wirksam, dass ich, und macht mir auch Spaß, ja, vor allen Dingen, dass ich das einfach weitermache?
Ja, klar. Also auch die Weiterbildung habe ich ja gemacht, um natürlich irgendwann darin mal tätig zu sein. Das war schon das Ziel, dass es dann so schnell geht. war dann überraschend, aber es ist... klar, also ich bin jetzt genau da, wo ich auch hin wollte.
Okay.
Wenn auch ein bisschen früher als gedacht, aber ja.
Also die steile Karriere im Pflegeheim bei dir gemacht.
Naja, ja.
Wenn man das mal so zeichnet.
Genau.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin 36.
Wie hat sich dein Alltag verändert jetzt, wo du als Pflegedienstleitung tätig bist? Seit wann bist du das genau?
Seit, Juni 2020. Also während der Corona-Krise quasi.
Also in der Krise das Management übernommen?
Ja.
Mhm. Okay, ich stelle mir das total schwierig vor, ehrlich gesagt.
Ist es auch, weil ich eigentlich gar nicht weiß, muss ich ehrlicherweise gestehen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn nicht Corona ist. Also, weil es tatsächlich nur noch um Corona ging.
Ja.
Im letzten Jahr, ja.
Das, also im Grunde genommen, also ich stelle mir das wirklich so vor, wie ich bin den ganzen Tag am Brände löschen, ja, oder sozusagen so als Feuerwehr unterwegs.
So ist es manchmal auch, ja, so ist es.
Genau. Hast du eine Hoffnung, wie es ist, wenn diese Pandemie überstanden ist?
Ja, ich hoffe einfach, dass der Alltag irgendwie im St. Markus einfach wieder zurückkehrt, den wir vorher hatten. Also einfach, ne, es ist manchmal wie leergefegt, unsere Räumlichkeiten. Es finden keine Veranstaltungen mehr statt. Irgendwie, man kann nicht mehr beisammen sein, auch mit den Bewohnern ja nicht, weil man muss ja die Abstände einhalten, man trägt die Maske. Es gibt auch viele Bewohner, die erkennen einen gar nicht mehr. Weil man eben doch permanent diese Maske auf hat. Und ich glaube, so dieses nahe Zusammensein, das würde ich mir ganz gerne zurückwünschen. Es wäre schön, wenn es wieder so wäre. Und dann wäre die Stimmung auch eine ganz andere.
Das glaube ich. Muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass eure Einrichtung ja sehr, sehr integriert in den Stadtteil auch ist. Ne?
Ja.
Also da gab es viele Verknüpfungen und da hat vieles stattgefunden.
Ja, genau.
Wie machen das eure dementiell erkrankten Bewohner so mit? Gerade wenn du sagst, Maske tragen und Abstände halten, das wird da ja gar nicht so möglich sein.
Genau, also natürlich ist es in der Pflege, in der direkten Pflege ist es nicht möglich, Abstände einzuhalten. Deswegen tragen wir ja schon seit letztem Jahr auch diese Masken und wir tragen auch seit letzten September die FFP2-Masken in unserer Einrichtung, um da auch nochmal diesen besonderen Schutz zu haben. Erstaunlicherweise machen die Bewohner das aber ganz toll mit irgendwie. Also es gab ja auch im letzten Jahr häufig so die Befürchtung, dass es gerade für diese alten Menschen eben einfach ganz nachhaltige Wirkungen haben wird, diese Krise. Aber wir stellen immer wieder fest, sie sind bei uns ja nicht alleine. Wir sind ja alle da und wir sind ja alle zusammen und sie machen das ganz toll mit. Ich glaube, es ist was anderes, wenn ein alter Mensch alleine zu Hause sitzt im Moment. Aber bei uns, wir sind ja trotzdem noch zusammen, auch wenn wir die Abstände einhalten.
Ich muss jetzt nochmal nachhaken, was deinen Antrieb angeht, in der Pflege zu sein oder da, dass du da geblieben bist. Du hättest ja auch nach der Ausbildung sagen können, okay, ich greife nochmal an, was das Studium angeht. Du hast es aber nicht gemacht. Kannst du sagen, woran das liegt oder woran?
Ich habe mich einfach so wohl gefühlt, dass ich das gar nicht mehr für mich in Betracht gezogen habe. Ja. Irgendwie, muss ich sagen. Und es gab eigentlich gar keinen Grund mehr für mich, das nochmal zu wechseln. Also ich wollte ganz ursprünglich mal mit einer ganz anderen Generation arbeiten. Jetzt ist es diese Generation geworden. Aber ich glaube, dass das eine schöne, sinnvolle Arbeit ist. Und ich glaube, dass das immer noch viel zu wenig Menschen eigentlich wertschätzen, diese Arbeit, die wir da machen.
Ja, also ich glaube, das ist ganz sicher so. Ich habe auch immer das Gefühl, dass so eigentlich ist Pflege sowas, oh Gott, da möchte man gar nicht so drüber reden, weil es irgendwie so unangenehm ist und irgendwie, es hat was mit Endlichkeit zu tun, auch mit der eigenen Endlichkeit und irgendwie, also gerade auch in meinem Beratungsjob, taucht es immer erst auf, wenn es sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also wenn der Pflegebedarf da ist, das Krankenhaus anruft und sagt, oh Gott, wir müssen jetzt entlassen und es geht nicht mehr nach Hause, dann fängt man auf einmal an, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, das kann ich total unterschreiben. Was meinst du denn, was man mitbringen muss, um in diesem Job zu arbeiten?
Flexibilität.
Okay, ganz groß geschrieben.
Ganz groß geschrieben, genau. Ja, unheimlich viel Einfühlungsvermögen. Ja. Das ist ganz wichtig. Klar, man muss schon auch resistent sein. Das ist ein körperlich und psychisch anstrengender Beruf, gar keine Frage. Da muss man sich auch nichts vormachen.
Hast du gerade nochmal, wo du gesagt hast, jetzt ja mit gerade in der Corona-Situation, die Bewohner sind ja nicht allein, sie haben ja uns. Und das geht ja sehr in Beziehung mit euren Bewohnern, auch über einen langen Zeitraum. Mhm. Ja, das ist ja, ich finde, das ist ein großes Merkmal, gerade von Altenhilfe, ja, dass man sozusagen Beziehungskontinuität hat und das über viele Jahre manchmal auch man mit dem Bewohner zu tun hat. Hast du das Gefühl, dass auch euch das nicht nur als Team professioneller seid, sondern auch mit den Bewohnern nochmal mehr zusammengebracht hat oder dass die Beziehungen da tiefer geworden sind?
Mit Sicherheit. Also wir haben viele Bewohner, die seit vielen, vielen Jahren, zum Teil Jahrzehnten bei uns leben schon. Und natürlich kann man sich da nicht verschließen. Und es gibt eine Art von Beziehung miteinander. Ja. Gar keine Frage. Ja. Und es ist aber auch gut so. Und das muss, glaube ich, auch so sein in unserer Arbeit.
Ja, letzten Endes ist es ja das, wenn du sagst, das hat dich ja gecatcht da. Ne? Also wenn du gesagt hast, eigentlich will ich was mit Menschen machen und ich will in Beziehung gehen. Und mit welcher Generation wolltest du ursprünglich arbeiten?
Ja, so die Jugendlichen. Es wären die Jugendlichen gewesen, okay. Tatsächlich, ja.
Okay. Du wolltest eigentlich in die Jugendhilfe gehen?
Ja.
Okay. Ja, und jetzt ist aber die älteren Jugendlichen.
Genau.
Okay, großartig. Ja. Das unterschreibe ich nochmal mit dem, was du sagst, mit dem man braucht eigentlich so Empathiefähigkeit, also die Möglichkeit, sich auch in andere hineinzuversetzen, um so einen Job zu ergreifen. Und du sagst ja aber auch, eigentlich man muss flexibel sein und belastbar. Das ist, kannst du sagen, was so ein herausforderndster oder ein schwieriger Moment in deinem Berufsalltag war, seitdem du bist jetzt, glaube ich, knapp 16 Jahre, 16 Jahre in der Pflege. Mhm. Was war das Schwierigste?
Das Schwierigste war tatsächlich im letzten Jahr, als die Pflegeheime geschlossen worden sind, über viele Wochen. Das war die schwierigste Situation.
Weil das so ungewiss war oder weil nicht?
Weil es so unerklärbar war. Also wir mussten natürlich Rede und Antwort stehen unseren Bewohnern gegenüber, unseren Kollegen gegenüber. Und das war schon eine schwierige Zeit für alle. Ja. Für alle, genau. Und auch den Angehörigen natürlich. Denen gegenüber mussten wir das auch erklären. Da wurde uns etwas auferlegt und was wir dann natürlich umsetzen mussten. Letztendlich waren wir aber die ersten Ansprechpartner und eben nicht die Politik, die das damals entschieden hat.
Und gab es da auch Gab es auch negative Rückmeldungen, dass Leute gesagt haben, das sehe ich nicht ein oder das, ihr spinnt wohl? Das, also gab es da auch solche Reaktionen?
Ja, aber vereinzelt. Also das zieht sich bei uns wirklich an Grenzen. Wir haben auch keine Angehörigen gehabt, die über die Zäune geklettert sind, so wie man das ja aus anderen Einrichtungen gehört hat.
Ja, okay, Gott sei Dank, ja.
Genau, nein. Also ist ganz vereinzelt, auch, muss man ja sagen, verständlicherweise. Ganz klar, wenn da jemand seine Mama, seinen Papa, seine Oma, seinen Opa nicht mehr sehen darf über Wochen und das aber nicht selbst entscheiden kann. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen gab es viel Verständnis von den Angehörigen. Ja.
Wie habt ihr das gelöst mit den Kontakten? Habt ihr irgendwie 10 Telefone jetzt auf dem Wohnbereich hier?
Ja, also es war schon, also es ging, war erstmal schwierig. Wir mussten natürlich für uns auch erstmal, es hat auch eine Weile gedauert, bis wir so Lösungen gefunden haben für uns. Und also die Kollegen sind nachher mit ihren eigenen Handys losgezogen von Zimmer zu Zimmer und haben über WhatsApp Video mit den Angehörigen und den Bewohnern Telefonate geführt. Also so haben wir das dann tatsächlich gelöst.
Also
ganz spontan.
Große Überschrift Improvisation in allen Bereichen.
Ja, genau. Ja. Wir hatten natürlich einfach auch nicht die Ausstattung in unserer Einrichtung mit vielen Laptops. Und das lief dann so ein bisschen an, aber die Dinge trafen dann auch erst ein, als die Einrichtungen wieder offen waren.
Ist das was ihr beibehalten wollt? Also so gerade jetzt dieses, oh Gott, ich mag diesen Begriff gar nicht mehr sagen, Digitalisierung in der Pflege. Also ist das jetzt ein fester Bestandteil, dass man jetzt Videotelefonie bei euch macht?
Ja, also für uns, die so in der Verwaltung sitzen, mit Sicherheit. Mhm, also das, ganz klar, das nutzen wir auch. Und es ist auch wirklich praktisch. Man spart so ein bisschen Anfahrtsweg. Und hat so ein bisschen Zeit gespart irgendwie, aber so in der Pflege direkt, es ist nicht so die Generation dafür, damit umzugehen. Ich glaube, dass es ein gutes Hilfsmittel war während der Zeit, als geschlossen war, mit Sicherheit, aber es war für viele unserer Bewohner gar nicht so zu erfassen und auch gerade für demenziell erkrankte Bewohner ist das schwierig, da jetzt so eine Videotelefonie irgendwie durchzuführen. Vereinzelt, würde ich sagen. Für vereinzelte Bewohner kann man das weiterführen, aber nicht für die Masse im Moment.
Das ist, wird sicherlich für unsere Generation, wenn wir mal alt sind und in die Pflegeeinrichtung kommen, wird ja eher die erste Frage sein, wie ist denn das WLAN-Passwort? Ja, also das, was unsere Kinder jetzt schon als erstes fragen. Das wird ja wahrscheinlich schon für uns auf jeden Fall ein Thema werden.
Ja.
Und wir werden es wahrscheinlich auch einfordern.
Es ist ausbaufähig, würde ich sagen.
Definitiv. Ich wollte noch mal kurz auf deinen Leitungsjob gucken, weil ich mir vorstellen kann, PDL in einer stationären Pflegeeinrichtung ist ein neuer Beruf. Also eigentlich was anderes, als du ursprünglich ja gelernt hast als Altenpflegerin.
Ja. Also unterscheidet sich total.
Okay, weil was machst du?
Ganz klar. Also Pflegedienstleitung übernimmt ja organisatorische und verwaltende Aufgaben. Da geht es um Dienstpläne, die Kontrolle der Dienstpläne, die Sicherung der Qualitätsstandards, Personalplanung, solche Themen sind jetzt so mein Alltag.
Personalplanung ist ein gutes Stichwort. Ja? Also in aller Munde ist das Thema Fachkräftemangel. Trifft es euch auch?
Ja, es trifft uns auch. Ganz klar.
Und dann kannst du sagen, wie lange eine Stelle ausgeschrieben ist, bis ihr sie besetzt habt? Gibt es da so Erfahrungswerte?
Ein Jahr.
Ja, ich glaube, das sind sogar auch genau die Werte, die auch die Bundesagentur für Arbeit sozusagen angibt, dass freie Stellen also bis zu einem Jahr und länger unbesetzt sind, bis man dann Fachkräfte hat.
Ja, das ist bei uns auch so, ja. Leider.
Und du musst dich jetzt mit neuer generalistischer Pflegeausbildung auseinandersetzen, oder?
Genau, die ersten haben wir uns im letzten Jahr gestartet. Auch eine ungünstige Zeit im Moment, irgendwie gerade weil es auch eine neue Ausbildung ist. Ja, jetzt muss man, glaube ich, so ein bisschen gucken, wie sich das so entwickelt, die nächsten Jahre, diese Ausbildung. Also man geht ja davon aus, dass die Altenpflege der große Verlierer sein wird. Möglicherweise, dass sich viel mehr Auszubildende irgendwann für die Krankenpflege entscheiden werden. Ich denke, das muss man abwarten, wie sich das so entwickelt.
Genau, wollte ich dir ja fragen, findest du es eine gute Entwicklung, ja, dass man sagt, eigentlich es gibt einen Pflegeberuf und dann kann ich mich spezialisieren in unterschiedliche Bereiche? Klingt ja erstmal gut.
In der Theorie klingt es gut. Ja. Ich glaube, dass es nachher in der Praxis dann tatsächlich schwierig wird. Also die Krankenpflege ist immer noch deutlich besser bezahlt, als das die Altenpflege ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der ausschlaggebend ist nachher, weil die Menschen müssen irgendwie ihr Leben finanzieren und das, man kann es ihnen nicht verdenken, wenn sie sich dann für einen Beruf entscheiden, wo sie mehr Geld verdienen, als sie das in der Altenpflege aktuell tun.
Das sehe ich auch so, ja. Also ja. Da braucht es natürlich, also wenn ich als Pflegekraft irgendwo oder Fachkraft arbeite, dann sollte es da nicht solche klaffenden Unterschiede geben zwischen den Bereichen, ne, als stationäre oder Altenhilfe insgesamt. Auch die ambulante Pflege ist ja da häufig noch am meisten mit betroffen. Aber und dann eben zwischen den Settings solche Lohnunterschiede, das ist natürlich schwierig, auch wenn man sich anguckt, dass es ja bundesweit auch Riesenunterschiede gibt. Ja, ja, da sind wir wahrscheinlich in Hamburg immer noch toi 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 ganz gut aufgestellt und haben diesen Metropolregion-Charakter, den wir immer auch mal in die Waagschale werfen können und sagen, Leute, ziehen nach Hamburg, weil es so eine große Stadt hier ist, was los. Ne? Ja. Aber bietet ihr nicht auch Wohnraum? An der Stelle fällt mir ein, bietet ihr nicht eine Wohnung für?
Genau, wir haben tatsächlich ein paar kleine Betriebswohnungen, sowohl für Auszubildende, für FSJler, für andere Kollegen und Kolleginnen aus welchem Bereich auch immer.
Also du darfst hier gerne Werbung machen, ne, für deine Einrichtung, das ist schon so gedacht.
Also wir suchen dringend Fachkräfte.
Also
wollte ich an dieser Stelle mal sagen.
Genau. Wer Interesse hat, an der, mit Saskia zu arbeiten, Leute, Bewerbung dann an das Seniorenzentrum St. Markus. Und Wohnraum ist ja da auch nicht nur, aber Wohnraum ist ja auch erstmal wichtig, oder wenn man da unterstützt.
Ganz klar. Ja.
Okay. Ich hatte es schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen ein bisschen privater werden, ja, also ohne ganz so ins Detail sozusagen zu gehen. Ich weiß von dir, du bist alleinerziehende Mutter. Das ist jetzt erstmal gar kein so erwähnenswerter Zustand oder so eine Besonderheit, ne? So zum Hintergrund, es gibt 2 Millionen Menschen in diesem Land, die sind alleinerziehend und davon sind 84% Mütter. Und wenn wir uns sozusagen die Mitarbeiter in der Pflege angucken, gibt es, glaube ich, auch eine Zahl, über 80% sind weiblich. Und das ist, glaube ich, so oder so schon, wenn man alleinerziehend ist, schwierig, diesen Spagat zwischen Job und Privatleben und Familie zu organisieren. Bei Paaren ist das natürlich auch so, ist immer noch eine Umstellung. Aber ich stelle mir das in der Pflege extrem schwer vor.
Ja, das ist es auch. Das ist es, ganz klar. Weil man natürlich zu Uhrzeiten anfängt, die schon fast unmenschlich manchmal sind. Also mitten in der Nacht ist Dienstbeginn gefühlt manchmal. Und das ist natürlich schwierig, dann Kinder beispielsweise unterzubringen in der Kita oder in der Schule, weil um 6 Uhr einfach noch keine Kita oder Schule auf hat.
Das ist so, ja?
Ja.
Jetzt bist du ja, bist du ja ein Beispiel als Frau mit alleinziehend mit Tochter, die immer noch im Pflegebereich tätig ist. Ja,
genau,
also das so, wie hast du das gemacht?
Da ist mir tatsächlich damals unser ehemaliger Einrichtungsleiter sehr entgegengekommen und meine Dienstzeiten wurden angepasst. Also ich habe nicht um 6 angefangen, sondern dann erst um 7:30.
Oh wow.
Und meine Dienstzeiten sind einfach ein bisschen verschoben worden.
Okay.
Ja. Sonst wäre das auch nicht möglich gewesen, weiter in der Pflege zu arbeiten für mich.
Hättest du Plan B gehabt?
Nein. Nee, okay. So spontan tatsächlich nicht. Nein.
Also ich kenne auch viele, als Pflegekraft hat man ja immer auch Pflegende im Freundeskreis, das bringt es so mit sich, ja, weil natürlich die auch Schichtdienst arbeiten und dann hat man eben auch diesen Freundeskreis. Ich kenne auch viele, die sagen, ja, mein Arbeitgeber macht mir es nicht möglich und ich muss irgendwie den Bereich wechseln oder ich muss die Einrichtung wechseln, das ist ja schon auch bitter.
Ja.
Und dein Chef hat gesagt, komm hier, wir kriegen das irgendwie gemanagt.
Genau, also ne, das ist so ein bisschen ein Geben und ein Nehmen gewesen. Ich habe gesagt, ich habe tatsächlich angefangen, ich arbeite 3 Wochenenden und im Monat erstmal vorübergehend und dafür fange ich aber unter der Woche erst um 7:30 an. Und das haben wir dann ein Jahr tatsächlich auch so praktiziert. Das war, ich bin ihm ein bisschen entgegengekommen und er mir mit den Zeiten. Mhm. Und irgendwann war das dann aber auch nicht mehr nötig, diese 3 Wochenenden zu arbeiten. Und die Dienstzeiten sind aber dieselben geblieben, weil man dann schon auch gesehen hat, es hat sich bewährt.
Okay. Ist das so, ist das jetzt in so eine Art Konzept bei euch übergegangen? Also dass ihr das standardmäßig anbietet oder ist das?
Nein, nicht direkt, aber wir sind da sehr flexibel. Also wir haben schon einige Mütter, die einfach zu anderen Uhrzeiten anfangen, als andere das tun. Ja. Mit Sicherheit. Aber wir passen das individuell an. Also wir sagen dann nicht, jemand, der alleine mit seinem Kind lebt, muss erst um 7:30 anfangen. Also wenn derjenige erst um 8 anfangen kann, dann kann er halt erst um 8 anfangen.
Ja.
Das ist auch möglich.
Solche individualisierten, oh Gott, schwieriges Wort, Lösungen, die macht ihr dann einfach?
Die machen wir dann, ja.
Ja. Und wird das von sozusagen Mitarbeiterseite oder Mitarbeitendenseite auch mitgetragen? Also sagen die auch, hey, das ist ja super, oder kommt dann auch mal so, ja, warum kriegt denn die jetzt diesen Bonus und ich nicht? Also so eine Neiddebatte ist ja...
Das gab es mit Sicherheit. Ich war eine der ersten, bei der das so geändert worden ist, diese Dienstzeiten damals. Und es gab schon häufiger Diskussionen, gar keine Frage. Also es hat lange, lange Zeit gedauert. Mittlerweile haben wir auch andere Mütter, die diese Dienstzeiten so haben. Aber es hat lange Zeit gedauert, bis das so bei allen Kolleginnen angekommen ist, dass es jetzt so ist und dass es auch funktioniert. Also sich darauf so einzulassen.
Musstest du dich dann rechtfertigen dafür?
Ja, auch eine Zeit lang mit Sicherheit auch, ja. Ja. Nicht vor meinem direkten Vorgesetzten, aber natürlich bei den anderen, ja. Ganz klar.
Darf ich fragen, wie alt deine Tochter ist?
Meine Tochter ist 11
jetzt. Die ist jetzt 11. Das heißt, die weiß, wo Mama arbeitet und was sie tut.
Ja, genau.
Was sagt die dazu? Ja. Was sagt die zu deinem Job?
Ja, sie ist ja quasi auch da aufgewachsen, weil wir ja bis vor kurzem noch oder bis zum letzten Jahr zumindest ein ziemlich offenes Haus waren.
Ja.
Und von daher, also sie kennt das Haus in- und auswendig und hat auch viel Kontakt zu den Bewohnern auf meinem damaligen Wohnbereich gehabt. Von daher, also sie findet das ganz toll. Also.
Das ist total spannend. Das erinnert mich auch ein bisschen an meinen Werdegang. Ich bin in der Tat in den Pflegeberuf gekommen, weil meine Mutter auch im Altenheim gearbeitet hat und war dann da auch immer am Wochenende fand es total spannend. Ich fand es richtig gut. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich so auch hätte sonst machen sollen. Also Büro dachte ich Katastrophe oder irgendwas Mechanisches, da habe ich zwei linke Hände. Und ich fand es total interessant. Mhm. Ich fand auch die Leute interessant, also die da gearbeitet haben, nicht nur Bewohner. Da war ich noch zu jung, glaube ich, aber auch die Kollegen fand ich richtig cool. Also da dachte ich, boah, das will ich auch machen. Ja. Abgefahren. Und deine Tochter hat auch gar keine Berührungsängste, ist damit groß geworden, ne?
Ja. Also das würde man ja vermuten bei Kindern, dass sie erstmal Berührungsängste haben mit Menschen, die pflegebedürftig sind, irgendwie, die im Rollstuhl sitzen, so diese Dinge. Aber überhaupt nicht. Also dadurch, dass sie damit groß geworden ist, gibt es auch gar keine Fragen mehr. Also es gab eigentlich nie Fragen. Ja. Es war immer, es gehörte selbstverständlich zum Alltag dazu.
Und sagt ihr auch schon, Mama, wenn ich groß bin, will ich Altenpflegerin werden?
Also wenn sie groß ist, möchte sie am St. Markus arbeiten, was auch immer sie dann da tun wird. Das wollen wir mal abwarten, aber genau.
Okay, also es ist schon im Grunde aber richtig schlau von deinem ehemaligen Chef, gleich sozusagen, wir nehmen gleich den Nachwuchs mit hier rein.
Genau.
Und, ja, aber ich glaube, ich glaube, so kann es auch funktionieren. Dass man eben sagt, hey, wir haben so eine hohe Mitarbeiterorientierung, auch im Sinne von, ja, wenn ihr Kinder habt, natürlich bringt sie doch mit hierher. Die sollen ja nicht mitarbeiten.
Nee,
ne? Also
nee, genau.
Aber die sind herzlich willkommen hier und wir versuchen für unsere Mütter eine Situation zu schaffen, in der sie Mütter sein können, in der sie arbeiten können.
Genau. Ja.
Also ich finde, das ist ein richtig, richtig tolles Beispiel. Also das ist leider bei weitem nicht überall der Fall.
Nein, ist nicht verbreitet. Nein, das stimmt.
Hilft dir diese Erfahrung jetzt weiter in deinem Führungsalltag?
Ja, mit Sicherheit. Also ich bin dadurch natürlich deutlich toleranter vielleicht, als das andere Menschen sind irgendwie. Und ich bin da auch viel offener, was so Flexibilität angeht. Also verschiedene Arbeitszeitmodelle beispielsweise oder mal improvisieren. Dann muss das Kind halt mal mitgebracht werden zur Arbeit. Dann ist das so. Dann schaffen wir diese 8 Stunden auch noch.
Also dann macht ihr Betreuung vor Ort?
Das geht schon irgendwie. Ja. Es sind ja auch viele Kollegen da, die auch sich freuen, wenn da Abwechslung ist. Und vor allem für die Bewohner ist das super. Die Bewohner übernehmen dann die Betreuung auch ganz gerne. So, von daher, ich glaube, ich bin einfach deutlich flexibler mit diesem Hintergrund. Irgendwie.
Ja. Das klingt unwahrscheinlich familiär bei euch.
Ja. Das ist es.
Okay, und du strahlst jetzt gerade auch so richtig, wenn du das sagst.
Ja, doch.
Großartig.
Man hat eine ganz andere Verbundenheit, glaube ich auch. als wenn es einfach nur ein Job wäre.
Ja. Ne? Das ist, oh Gott, das sind ja, das sind ja schon die größten O-Töne oder Aussagen, die du hast. Schön, aber das, also ich nehme es auch so wahr, du bist da total gerne und das ist irgendwie das, wo du sein möchtest.
Ja.
Was ist eine Herausforderung für dich als Leitung? Kannst du das sagen?
Oder ja, der Personalmangel, ja. Mit Sicherheit. Also ich komme ja selbst, nun bin ja auch erst ein halbes Jahr raus aus der direkten Pflege. Und ich kenne den Alltag auf so einem Wohnbereich und was es bedeutet, wenn wieder einer krank ist oder irgendwie, einer hat gekündigt und die Stelle kann nicht neu besetzt werden beispielsweise. Das sind ja, und wir müssen wieder einspringen und wieder einspringen. Das ist alles sehr herausfordernd und anstrengend. Und von daher habe ich... ich habe ganz viel Verständnis für die Kollegen, wenn sie sich darüber ärgern und aufregen und vielleicht manchmal an manchen Tagen auch mal alles hinschmeißen wollen und gar nicht mehr wiederkommen wollen. Also das geht mir schon nah, weil ich ja weiß, wovon sie reden.
So. Total, ja, kann ich. Ich glaube auch, dass das ist so ein dieses mit den Ressourcen so zu jonglieren. Das ist eine ist echt eine Kunst, ja also das hinzubekommen. Hast du da Wohnbereichsleitungen, die da hinter dir stehen und die du gut supporten kannst?
Ja, total, total. Also unsere Wohnbereichsleitungen arbeiteten schon immer sehr autonom irgendwie. Also da musste man gar nicht viel tun noch dazu, würde ich mal sagen. Also von daher. Und wir arbeiten total eng zusammen irgendwie und die Vorstellung und das Ziel ist irgendwie das Gleiche.
Bist du jetzt schon, bist du mit der Weiterbildung schon fertig?
Ja.
Okay. Mhm. Wann hast du abgeschlossen?
2019 noch. Ach, da war ich schon fertig. Ja, genau.
Da hast du schon die PDL-Weiterbildung
gemacht. Ja, genau.
Okay, oder hast du sozusagen das, zumindest das theoretische Rüstzeug ja schon dabei.
Ja, genau.
Ja,
okay.
Ja, ich habe zur Erklärung noch, wir haben auf jeden Fall immer noch drei Abschlussfragen. Ja, mit so ein bisschen Blick auf die Uhr. Die werde ich dir natürlich auch stellen. Du bist sozusagen die Erste, die darauf antworten muss. Also alle unsere Gäste werden diese drei Fragen gestellt. Und ich fange einfach mal an und stelle dir die erste Frage.
Okay? Ja.
Okay. Also, was würdest du deinem 15-jährigen Ich mit der Erfahrung von heute mit auf den Weg geben?
Meinem 15-jährigen Ich würde ich mit auf den Weg geben, mindestens einmal in seinem Leben etwas Sinnvolles getan zu haben, wie zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr.
Wow, also da werden sich alle Freiwilligendienste freuen, dass du das jetzt sagst. weil das sozusagen, du hast gemerkt dadurch, dass das dir was zurückgibt.
Ja, absolut. Also zum einen finde ich es wichtig, dass man mal was Sinnvolles getan hat in seinem Leben, für andere, nicht nur für sich selber. Und ich glaube, dass das einem auch so ein bisschen den Weg weisen kann. Also man kann ja auch ein freiwilliges soziales Jahr machen in einem Gebiet, was einen sowieso schon interessiert, um zu gucken, ob es denn nun das Richtige ist oder doch nicht.
Okay, also weiß deine Tochter schon, was auf sie zukommt in der Nacht?
Das besprechen wir noch in ein paar Jahren.
Sie sagt, lass mich bloß zufrieden damit. Aber okay. Zweite Frage. Wenn du Gesundheitsministerin wärst, im Sinne von, wenn du was entscheiden könntest in der Pflege und das in einem größeren Rahmen als jetzt sozusagen als PDL, sondern auf politischer Ebene. Was wäre das Erste, was du ändern würdest?
Die Bezahlung der Altenpflege.
Okay.
Ja,
alles klar. Und meine dritte Frage ist natürlich, die ist nochmal ein bisschen privater. Was möchtest du lernen, was du bisher noch nicht kannst?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Da gibt es bestimmt ganz viel, was ich bisher noch nicht kann.
Mhm. Tja. Das ist ja manchmal, manche wollen eine neue Sprache lernen oder ein Instrument oder Bootsführerschein, fällt mir jetzt so spontan.
Also ich habe tatsächlich in meinem Leben nie geschafft, einen Führerschein zu machen. Okay. Deswegen war ich heute auch mit dem Taxi hier und brauchte keinen Parkplatz.
Okay. Also, ich habe dich ja gefragt, brauchst du noch einen Parkplatz?
Ja, genau. Okay. Ja, das habe ich tatsächlich bisher in meinem Leben noch nicht geschafft. Und das würde ich möglicherweise irgendwann gerne nochmal nachholen wollen.
Hey, also wenn das keine Aufgabe ist, ich finde das vielen, vielen Dank für die. Da ist schon auch eine größere Aufgabe, glaube ich, aber schaffbar. Wenn man sich anguckt, wer alles sonst auch einen Führerschein hat, glaube ich, kann man das schon schaffen. Saskia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Komm gut nach Hause. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, das hat es. Okay. Also ich freue mich, dabei zu sein.
Vielen, vielen
genau,
Dank.
Danke auch.
Ja, dann auf ins Taxi. Ne?
Ja.
Also, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, unserem Gespräch zuzuhören. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche für Themen oder Gäste und natürlich ganz wichtig Feedback zur aktuellen Folge, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail an mehralspflege@diakonie-hamburg.de und natürlich folgt uns in den sozialen Medien, kommentiert die Beiträge zur aktuellen Folge. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.